Hey, hey und herzlich willkommen bei Ich-Momente. In diesem Podcast spreche ich über Selbstfürsorge im Alltag, zum Beispiel durch Achtsamkeit, Selbstbehandlungen, Ernährung und vieles mehr. So möchte ich dich inspirieren, deine eigenen Ich-Momente zu finden und in deinem Leben zu integrieren. Für einen bewussteren, gesünderen und entspannteren Alltag. Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode.
So, hey, hey und herzlich willkommen, liebe Melanie Eiche. Ich freue mich ganz besonders, dich hier bei mir begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns ja schon länger und du hast eine Profession, die ganz spannend ist, von der ich früher noch nie gehört habe. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Guten Morgen, meine liebe Emilia. Schön, dass wir heute Morgen hier zusammen sitzen. Genau, ich kann ja erstmal kurz was zu mir sagen. Also ich bin Melanie, ich bin 38, bin Mama von zwei Kindern, 8 und 6 Jahre alt und bin mittlerweile seit 1,5 Jahren selbstständig als Mütterpflegerin.
Genau,
Genau.
Mütterpflegerin. Und von diesem Beruf, von der Profession habe ich noch nie was gehört. Lass uns doch einfach direkt einsteigen. Erzähl uns mal, was ist das eigentlich?
Ja, tatsächlich dieses Berufsbild ist noch gar nicht so wirklich bekannt. Deswegen freue ich mich, wenn ich da mal so ein bisschen was erzählen kann, weil tatsächlich ist es genauso, dass ich die gleichen Reaktionen bekomme, wenn ich so erzähle, was ich dann so mache. Aha, das habe ich ja noch nie gehört. Und die zweite Aussage ist dann tatsächlich immer, ja, das hätte ich auch mal gebraucht, als ich entbunden habe, oder das hätte ich auch mal gebraucht, als ich schwanger war. Und zwar, genau, ist es tatsächlich so, dass ich als Mütterpflegerin die Mamas begleite auf ihrem Weg, individuellen Weg in die Mutterschaft. Das kann tatsächlich schon in der Schwangerschaft sein, das kann aber auch im Wochenbett sein, das kann aber auch über die Zeit darüber hinaus sein, je nachdem, was die Familie und die Mutter braucht. Und letztendlich gibt es immer ganz, ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Also ich kann ja einfach mal so ein paar Beispiele sagen, wann ich in so eine Familie dann reingehe. Also wenn wir in der Schwangerschaft sind, kann es zum Beispiel sein, dass die Mutter eine Diagnose hat, dass sie zum Beispiel nicht mehr aufstehen darf. Also zum Beispiel, dass sie liegen muss. Das ist zum Beispiel eine Indikation der Mütterpflege. Und gerade wenn natürlich noch ein zweites Geschwisterkind beziehungsweise eben das Erstgeborene im Haus dann noch ist und die Mutter eventuell gar nicht in der Lage ist, sich und ihr Kind und aber auch ihren Haushalt zu versorgen. Genau, das können aber dann eben auch andere Diagnosen sein, also Vorerkrankungen, Hyperemesis, also wenn die Mutter zum Beispiel ganz, ganz viel spucken muss in der Schwangerschaft, das sind solche Thematiken, erhöhter Blutdruck, also das kann man auch ganz, ganz breit spielen, so dieses Thema. Aber dann eben auch nach der Geburt, dann kann es ein erhöhter Blutverlust sein, ein Kaiserschnitt, also eine Sektion. Grundsätzlich erstmal das ganze Thema Trauma, schwierige Geburt. ja, also wie gesagt, depressive Verstimmung, postpartale Depression, dann gehen wir in die Psyche, ne, rein in das ganze Thema. Schreikinder, Alleinerziehende, so. Also ich kann jetzt noch Ewigkeiten weitermachen. Also letzten Endes gehe ich in die Familie rein zu einem Erstgespräch und frage auch erstmal die Mutter ganz salopp, was brauchst du denn? Genau.
Okay,
Ja.
ja. Ja, klingt auf jeden Fall so, als hätte ich dich früher auch gut gebrauchen können. Mit einem Abstand von 17 Monaten war mein Wochenbett auch nicht ganz ohne. Und es klingt ein bisschen so, als würdest du das Dorf ersetzen, was es früher so sprichwörtlich braucht, ne? Also gab, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen oder großzuziehen. Heutzutage sind ja viele Frauen, viele Familien auf sich alleine gestellt. Und ja, es klingt so, als wärst du die gute Fee, die gute Freundin, die Mutter oder wie auch immer, eine Person, die da ist für die Familie und einfach hegt und pflegt und unterstützt.
Ja, das hast du schon ziemlich gut beschrieben, tatsächlich. Also früher war es ja genau so, dass dann die Schwiegermutter, die Mutter, die Schwester, die Tante oder wer auch immer mit ins Haus eingezogen ist. Und das ganz normal war, dass die Mutter einfach ein Wochenbett hatte und ja 6 Wochen gar nichts tun musste, ne? Also im Bestfall im Bett liegen konnte oder dann vielleicht mal vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gezogen ist auf die Couch. Aber dass die Mutter sich wirklich nur auf die Mutterschaft konzentrieren konnte und alle alltäglichen Aufgaben von ihr ferngehalten worden sind. Ja, und das ist ja tatsächlich heute, genauso wie du es beschreibst, sehr, sehr selten der Fall, dass das noch möglich ist, weil viele Familien einfach gar nicht mehr dieses Dorf um sich herum haben. Genau, und da komme ich ins Spiel. Das bedeutet, also ich versuche sozusagen, die Mutter in dem zu unterstützen, was sie braucht. Also eben, wenn es das Wochenbett ist, dann schaue ich, dass sie liegen bleiben kann. Dann kannst du dir das so vorstellen, dass ich da natürlich immer auf die Bedürfnisse oder in Absprache mit der Mutter das abkläre, was kann ich in dem Haushalt helfen oder was kann ich dann auch überhaupt tun. Und vielleicht auch mal so vom Spektrum von bis. Also es gibt natürlich auch Mamas, die sagen, sie lassen mich ganz, ganz nah an sich heran. Ne? Die sind ganz froh, dass sie jemanden haben, mit dem sie erstmal über die Geburt sprechen können, die einfach auch über Familienthemen sprechen können, die über die Mutterschaft sprechen können, weil sie einfach auch sagen, okay, es ist mein erstes Kind, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist und ich bin froh, dass ich jemand habe, mit dem ich das teilen kann, der das auch erlebt hat. Die Männer sind da im Übrigen auch gar nicht so abgeneigt davon, dann auch mal so ihre Sicht zu erzählen. Das heißt, ich spreche auch gern mit den Papas mal und frage auch da gerne mal nach, wie geht's dir denn überhaupt? Und also das ist erstmal so dieser Aspekt, dass ich einfach da bin, ne? Dass jemand zum Reden da ist und einfach auch jegliche Fragen gestellt werden können zu dem ganzen Thema. Aber es kann auch eben sein, wenn die Mama sagt, okay, ich würde mir jetzt total wünschen, dass du mir mal eine Nackenmassage machst oder dass ich mal ein Fußbad machen kann, dann mache ich das. Ne? Dann mache ich das mit ihr oder ich mache mit ihr eine Entspannungsübung, ich mache mit ihr eine Atemübung, ich kann eine Bauchmassage machen, ne, im Wochenbett. Also das muss natürlich auch zugelassen werden. Ne? Die Mama überhaupt sagt, okay, ich kann das auch aushalten und ich möchte das gerne. Also das ist so die eine Arbeit, sage ich mal. Und dann der zweite Step ist, dass ich also fast in allen Familien eigentlich wirklich dann koche, ne? Also dass ich wirklich sage, okay, ich kümmere mich um das Essen, weil das einfach so ganz, ganz wichtig im Wochenbett ist, dass die Mutter natürlich isst, gerade wenn sie stillt, wenn die Nächte schlecht und kurz sind, dass dann nährstoffreiche Nahrung einfach für die Mutter parat steht. Und da kümmere ich mich. Also in der Regel sind sie immer alle ganz glücklich, wenn ich sage, soll ich erstmal was zu essen machen, ne? Oder Frühstück machen, Mittagessen kochen oder auch mal für 2, 3 Tage vorkochen, dass es im Kühlschrank steht oder im Gefrierfach ist. Und das natürlich auch einkaufe, ne? Dass sie mir sagt, oh, ich habe heute so Lust, Melanie, dass ich das und das gerne essen würde. Und da sage ich immer, ihr müsst nach eurem Instinkt wirklich auch gehen, weil der Körper genau das dann auch braucht. Kauft das ein und kocht das. Aber manchmal ist es auch so, dass die Familien sagen, ich bin einfach nur froh, wenn du kochst. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich essen will. Ich bin einfach glücklich, wenn was zu essen da ist. Und dann sprechen wir natürlich, okay, wie ist denn deine Ernährungsform? Gibt es Unverträglichkeiten? Worauf soll ich achten? Jetzt gerade in der Familie, in der ich bin, die sind einfach nur froh, wenn sie einfach was zu essen haben. Und die sagen, ich bin froh, wenn diese Frage gar nicht aufkommt, was gibt's denn zu essen oder was kann ich denn essen? Und sich die Mutter dann einfach mit einem Baby an der Brust an den Tisch setzen kann und kann essen. Ne? So, das, genau, das ist so ein Punkt. Dann ist natürlich immer so der Punkt Geschwisterkinder, ne? Dass einfach die auch emotional aufgefangen sind, wenn der Papa auch nicht da ist, eventuell, wenn er wieder los muss zur Arbeit. Ich sage, okay, je nachdem, wie das passt, nehme ich halt entweder das Geschwisterkind oder ich nehme auch den Säugling und sage, okay, damit du mit dem Geschwisterkind was machen kannst, nehme ich dein Baby oder geh mit deinem Baby auch mal spazieren, wenn es jetzt gerade gefüttert worden ist. Genau, so, also dieses ganze Thema oder auch in den Kindergarten bringen, abholen. Geht, also es
Viel.
geht ständig weiter. Also es ist, es gibt Familien, die sagen, ich habe 3 Kinder, ich muss mit einem zum Arzt und es müssen alle 3 mit, ne? Dann fahre ich einfach mit zum Arzt, ne? Und einfach so diese helfende Hand, ne? Dieses zweite Paar Hände, was dann einfach schon mal irgendwie hilft oder Anträge irgendwie und Behördengänge, solche Geschichten.
Sehr
Ja.
umfangreich auf jeden Fall,
Ja.
ne? Genau. Und dadurch, dass es so umfangreich ist, ist es einfach auch eine riesengroße Hilfe, finde ich. Also dadurch, dass es nicht ganz klar abgegrenzt ist, so wie der kurze Besuch der Hebamme, vielleicht dauert er auch ein bisschen länger, kann ja sein. Ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Ich glaube, so um die halbe Stunde, 30 Minuten waren es, glaube ich, immer so. Die kommt dann, aber dann ist sie ja auch wieder weg und du bleibst, ne? Du bist dann einfach da an der Seite. Was kann ich mir denn so darunter vorstellen vom Zeitraum her? Wie lange bist du denn so an der Seite? Ich glaube, du hast mir auch erzählt, dass es heutzutage ein bisschen aus der Mode gekommen ist, tatsächlich dieses Wochenbett von 6 Wochen auch zu nutzen für sich als Mama.
Ja, das
Also
ist ja
zwei
genauso meine
Fragen
Passion.
eigentlich.
Ja, das ist ja genauso die Passion, das wieder in die Familien zu kriegen. Ne? Also wirklich dieses Bewusstsein, dass der Körper auch einfach diese Heilungsphase braucht, ne? Und dass sich die Frauen vor allem diese Auszeit auch nehmen dürfen. Das ist ja ganz häufig, dass sich die Frauen da selber irgendwie geißeln und sagen, ich darf nicht so lange im Bett oder ich darf nicht so lange faul sein. Ne? Genau, also ja, ganz häufig ist es natürlich eher so, dass man sagt oder dass die Frauen sagen, ja, höher, schneller, weiter. Kann so ein kleiner Wettkampf auch sein, wer als erstes wieder auf dem Bett, auf den Beinen ist, wer als erstes wieder einkaufen geht, wer als erstes wieder voll im Alltag ist, mit Maxi-Cosi am besten, wenn das Kind eine Woche ist, irgendwo zum Eltern-Kind-Turnen mit dem Größeren dann noch geht und solche Sachen. Ne? Das sehe ich ganz häufig, dass da einfach irgendwie so geguckt wird, dass man schnell wieder fit ist, maßgeblich, ne? Dass es so aussieht, als wäre man schnell wieder fit, dass man schnell seine alte Figur wieder hat. Aber gefühlt bleiben die Mütter da absolut auf der Strecke, ne? Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistig. Genau, und dann fragtest du nach dem Zeitraum. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Was es halt eben braucht, ist eine Bescheinigung beziehungsweise eine Indikation eines Arztes. Und der Arzt schätzt dann natürlich ein, ne, welche Diagnose gibt es? Ist es körperlich? Ist es psychisch? Und der Arzt sagt dann eben entsprechend, was er erstmal für gut befindet, was er einschätzt, wie viele Stunden und über welchen Zeitraum die Frau Unterstützung braucht. Und das geht dann sozusagen mit dem Antrag auf Haushaltshilfe. Leider haben wir tatsächlich noch keinen separaten Antrag für Mütterpflege, erstmal an die Krankenkasse. Und die Krankenkasse prüft dann anhand der Diagnose, ist das denn sinnig, was der Arzt aufgeschrieben hat? Können wir da so mitgehen? Ne? Und dementsprechend geht dann sozusagen eine Bewilligung raus an die Familie und dann auch an mich. Dass es dann eben dann heißt, ja, Frau Eicher unterstützt sie jetzt in den nächsten 6 bis 8 Wochen oder bis zum Entbindungstermin, ne? Oder eben für 4 Wochen, das ist ganz, ganz unterschiedlich, täglich für 4 Stunden oder dreimal wöchentlich für 5 Stunden. Das kommt immer so ein bisschen natürlich auf die Diagnose an, ne? Also wenn ich wirklich eine Frau habe, die mehrere Diagnosen hat, die vielleicht einfach schon eine schwere Geburt hatte und einfach noch Geburtsverletzungen hat und dann eventuell eine postpartale Depression. Das heißt, ich habe diese beiden Parameter in der Indikation drinne, dann wird das in der Regel was länger dauern, als wenn ich sage, okay, in Anführungsstrichen. Nur will ich das gar nicht nennen. Das ist irgendwie nur ein erhöhter Blutverlust oder so, ne? Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Einsätze, wo wir also wirklich bis zu einem halben Jahr auch drin sind. Es gibt aber auch Einsätze, wo dann die Krankenkasse sagt, okay, 4 Wochen, ne? Und dann ist es eben wieder beschränkt. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch Folgeanträge zu stellen, dass man sagt, okay, die Mutter hat einfach eine Bewilligung von 4 Wochen bekommen und sagt, okay, es geht einfach noch nicht. Dann gibt es immer die Möglichkeit, nochmal zum Arzt zu gehen, das mit dem Arzt zu besprechen und dass man sagt, okay, wir machen da wirklich nochmal einen Folgeantrag draus. Genau.
Ja, das klingt ja sehr vernünftig, dass die Krankenkasse das auch wirklich übernimmt. Hattest du denn schon mal einen Fall, wo du gedacht hast, komisch, dass das jetzt nicht übernommen wurde, oder wird das in der Regel schon
Ja, es ist
bewilligt?
immer, es ist tatsächlich so ein bisschen Pionierarbeit jetzt gerade noch, ne? Dadurch, dass, wie gesagt, dieses Berufsbild noch nicht so bekannt ist. Es gibt Krankenkassen, die da mittlerweile sehr gut mitspielen, weil sie es verstanden haben, das System, dass wir einfach präventiv arbeiten und dass wir einfach sagen können, gerade bei psychischen Erkrankungen gehen wir direkt rein, um dann einfach Folgeschäden zu vermeiden und dass wir dann eventuell vermeiden können, dass eine Mutter vielleicht irgendwo stationär muss. Und dann haben die Krankenkassen natürlich ganz andere Kosten, als wenn sie die Mütterpflege bezahlen müssen. Ne? Aber es gibt auch Krankenkassen, die da einfach so gar noch nicht mitgehen. Ne? Und also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich sage dann immer wieder, wenn man halt diesen Fall hat, dass die Krankenkasse ablehnt, dass sich die Mütter am besten da gar nicht so wirklich extremst viel mit beschäftigen, sondern uns das wirklich abgeben. Ne? Also es gibt eine Möglichkeit, dass sie uns dann wirklich von der Schweigepflicht entbinden oder auch im Beisein, also dass die Mutter im Beisein von uns während des Gespräches ist und sie dann sagt, okay, Frau Eichel führt jetzt mit Ihnen in meinem Beisein das Gespräch, dass es da einfach Möglichkeiten gibt, da auch gegen anzugehen. Ne? Weil eine Mutter, die gerade entbunden hat, die hat natürlich nicht die Kapazität, um ständig mit der Krankenkasse, also weder zeitlich noch nervlich dann in solche Themen da reinzugehen. Ja? Also wir müssen schon auch noch ein bisschen gucken, deswegen freue ich mich ja, wenn das so ein bisschen publik wird, ne? Weil umso mehr natürlich, umso mehr Menschen das kennen und umso mehr werden sich die Krankenkassen damit natürlich auch beschäftigen müssen mit dem ganzen Thema.
Ja, ganz genau. Ich denke, wenn die Anträge reinflattern, dann müssen sich die Krankenkassen damit beschäftigen. Du hast einen Punkt angesprochen, und zwar die Prävention. Und das ist ja auch genau mein Thema, dass man präventiv arbeitet. Du hast gerade gesagt, dass du gutes Essen je nach Ernährungsform vorbereitest für die Mütter und auch vorkochst unter Umständen, dass du Entspannungsübungen anbietest und Massagen. Was für Entspannungstechniken machst du? Wie unterstützt die Mutter Nervensystemarbeit? Also was erzähl einfach mal.
Ja, auch da wieder kommt es halt drauf an, auf was kann sich die Mutter einlassen, ne? Das ist ja auch wieder so das Thema. Es kann nicht jede Mutter eine Atemübung machen, ne? Das weißt du selber, das, oder eine Traumreise machen, ne? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, dass man dann noch dann wieder sagt, ich lerne die Mutter natürlich auch kennen, ne? Oder sie hat einfach schon auch Themen, wo sie sagt, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren, dass wir einfach sagen, okay, wir machen eine Entspannungsatmung, also eine 4-7-8-Atmung oder eine Bienenatmung, eine Boxatmung. Das wären so Atemtechniken. Ich arbeite gerne mit Rotlicht, ne? Also, dass man sagt, okay, man dunkelt das Zimmer ab und die Frauen sitzen vor einem Rotlicht und können einfach auch eine Entspannungsmusik hören, ne? Also eine instrumentale Musik, die sie irgendwie gut finden und dann eben so eine Atemübung zu machen oder auch einfach mal in die Badewanne zu gehen, ne? Und sie wissen, das Kind ist jetzt versorgt oder die Kinder sind versorgt und ich kann ganz in Ruhe mal in die Badewanne gehen, wenn es der Wochenfluss dann dementsprechend schon zulässt und so weiter und so fort. Aber ja, was mache ich denn noch? Also wie gesagt, Massagen, also Handmassagen, Fußmassagen, Bauchmassagen. Ich kann anleiten zur progressiven Muskelentspannung zum Beispiel. Ach, es gibt wieder so viele Sachen.
Ja,
Man
aber
muss sich überlegen, ne?
Hand- und Fußmassage, da gehe ich kurz drauf ein, weil ich das auch gerade super spannend finde und auch vermehrt damit arbeite, auch in der Praxis immer mal wieder mehr Akupunktur mache, tatsächlich auch an den Füßen, weil das viele Menschen einfach als super, super entspannend empfinden, ne? Weil die Füße ja meistens nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, wie sie vielleicht ja eigentlich bedürften, wie es ihnen zukommen könnte, weil dadurch, dass sie unser ganzes Gewicht tragen, während wir durch die Welt laufen, sind sie ja nun mal sehr belastet. Und was ihnen, also vielen Menschen dann aber nicht bewusst ist, ist einfach, dass durch diese Akupressur und durch die Massage der Füße ja der gesamte Organismus, insbesondere die Organe, so gut angeregt werden, ne? Die Lymphe, aber auch die Meridiane, ne? Deswegen, ja, finde ich toll, dass du das auch anbietest, weil gerade bei der Frau, die entbunden hat, ist ja nun mal auch viel im Umbruch, ne? Dann haben die Organe plötzlich wieder mehr Platz, dann müssen die sich wieder organisieren. Also ja, schöne Technik auf jeden Fall. Finde ich super. Und würdest du dann auch die Babys massieren? Gerade so, wenn es so ein bisschen unruhigere Kinder sind, oder gehört das nicht so dazu?
Doch, also das gehört ja auch zu meinem Job. Also ich gebe auch Eltern-Kind-Kurse, unter anderem mache ich eben auch Babymassagen nach Frédéric Levoyer. Und das biete ich den Frauen natürlich auch an, gerade wenn sie merken, die Kinder sind sehr unruhig, ne? Oder sie haben einfach Thematiken mit Koliken, Bauchschmerzen. Dann sind das auf jeden Fall Dinge, die wir zusammen machen können. Ne? Also ich mache das in der Regel in meinen Kursen. Ich habe so eine lebensechte Puppe, die heißt Annie. Und die fühlt sich an wie ein Baby, ne? Also ich mache das in meinen Kursen so, dass ich das den Frauen quasi an meinem Baby zeige, an meiner Puppe zeige. Und die Frauen bringen natürlich ihre Kinder mit und erlernen dann so die Techniken, was natürlich auch unwahrscheinlich beruhigend aufs Nervensystem der Kinder einwirkt. Und gerade eben noch, ja, schnellen Geburten, traumatischen Geburten, schweren Geburten sind natürlich nicht immer nur die Mütter betroffen, sondern auch die Kinder, ne? Und die Kinder nehmen da auch einfach ganz, ganz viel mit, was sich dann einfach im Nervensystem widerspiegelt. Und wir wollen dann einfach gucken, dass wir den Kindern den Weg so leicht wie möglich machen, dass sie einfach auch wieder in die Entspannung kommen. Und dementsprechend, ja, mache ich das auch. Also auch wenn ich zur Mütterpflege bin in den Familien, dass ich sage, okay, komm, ich zeig dir jetzt einfach mal ein paar Techniken, je nachdem, was es gerade braucht, ist es eben der Bauch oder ist es eben zur Entspannung unter anderem auch die Füße und die Hände, aber auch den Rücken, ne? Wenn die Kinder einfach schon so einen bestimmten Stütz haben, kommt natürlich darauf an, wie alt sie dann auch wirklich sind, ne? Dass viele es dann auch genießen, weil sie nicht mehr auf dem Bauch, auf dem Rücken liegen wollen. Das heißt, dass sie dann gerne auf dem Bauch liegen, dann massieren wir auf den Rücken. Ganz zuletzt gehen wir ans Gesicht, das machen wir auch bei den Kindern, ne? Also oder an den Kopf. Das ist natürlich immer so die empfindlichste Stelle, gerade nach einer vaginalen, natürlichen Geburt, ne? Deswegen machen wir das immer zuletzt. Genau, ja, aber das mache ich auch sehr, sehr gerne mit den Kindern. Aber das müssen die Mütter natürlich dann auch, wenn ich dann im Mütterpflegeeinsatz bin, habe ich in der Regel die Puppe nicht dabei. Dann müssen sie auch aushalten, dass ich das dann natürlich an den Kindern zeige. Und das muss auch nicht jede Mutter aushalten können, ne? Aber das kann man dann absprachen natürlich auch mal. Ich sage, komm, ich bringe mein Baby mit. Ne? Und dann zeige ich das, aber es ist ganz häufig so, dass ich in den Familien ja auch die Kinder wickel oder umziehe oder bade, ne? Dass dementsprechend irgendwann fallen dann so die Hemmungen, dass das Kind dann auch massieren darf, genau.
Ja.
Ja.
Ja, klingt fantastisch. Das mit den Kursen finde ich richtig, richtig super. Ich meine, die Frauen kommen dann auch wieder in Frauenkreise. Ja, das ist dann auch wieder eine ganz andere Verbindung, die man da entwickeln kann. Ich weiß das auch noch, dass es für mich ganz wichtig war, Verbindungen zu bekommen mit anderen Frauen, gerade in dem Zeitraum, ne? Genau, in Covid-Zeiten ist das ja alles weggebrochen. Das war auch Thema unter Frauen, die mir begegnet sind, dass das einfach schlecht war, in der Zeit keine Kontakte knüpfen zu können, ne? Keine realen Kontakte. Genau, aber eigentlich wollte ich auf was anderes eingehen. Und zwar hast du von der Massage am Kopf gesprochen. Das ist ja gerade nach einer vaginalen Geburt auch so, dass die Knochen der Kinder durchaus auch nochmal eine kleine Neuorganisation benötigen. Von daher so eine sanfte Kopfmassage stelle ich mir richtig, richtig gut vor, damit alles wieder an Ort und Stelle findet, so wie es sein soll. Ne? Deswegen empfehle ich ja auch, bei jeder Geburt einmal das Kind wenigstens osteopathisch angucken zu lassen, ne? Dass da einmal geguckt wird, weil so viele Dysfunktionen, so viele Schmerzen, so viele Fehlregulationen entstehen einfach dadurch, dass es bei der Geburt vielleicht ein bisschen zu schnell ging, dass vielleicht irgendwie ein bisschen gedrückt wurde oder gezogen oder was auch immer, wie auch immer passiert ist. Jedenfalls aus meiner Sicht ist es wirklich sinnvoll, das Kind einmal osteopathisch angucken zu lassen. Ne? Was ich so ein bisschen herausgehört habe aus dem, was du erzählt hast, ist, dass man natürlich als Mutter, gerade als Erstlingsmutter, betrifft natürlich auch die Väter, nicht immer gleich so den Bezug hat zu seinem Kind. Ne? Dieses kleine Wesen, was da vor mir liegt, so schutzbedürftig ist und natürlich zart und weich an so vielen Stellen, die bei uns hart sind, der Kopf, ne? Da denke ich einfach an die ganzen Öffnungen im Kopf, die ja noch ganz, ganz weich sind. Und ich finde es toll, dass du diese Massage zeigst, einerseits um diese Verbindung zu schaffen zum Kind, andererseits natürlich das Handling zu kriegen. Und für das Kind ist es natürlich auch was ganz Tolles, weil es gleich so eine Koregulation kriegt. Ja, und ich denke, das wirst du sicherlich viel besser wissen als ich, aber in meiner Vorstellung ist es so, wenn wir jetzt anfangen, unsere Kindern so viel Liebe und so viel Koregulation wie nur möglich zu geben am Anfang, dass sie so stabil sind, dass sie dann anders als unsere Generation vielleicht ganz andere Sicherheit in sich spüren und Koregulation nicht mehr so stark brauchen, weil sie einfach für sich stehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß ganz doll, was du meinst. Und das ist so das, was also ich für mich so sagen kann, habe ich in meiner Generation so gar nicht mitbekommen. Ne? Also da kann man auch wieder ausholen, gerade so dieses Thema Nacktheit war bei mir auch noch gar nicht so in der Kindheit, dass man so offen mit Nacktheit umgegangen ist. Na, da gibt es bestimmt auch Unterschiede in den Familien. Bei anderen war das wahrscheinlich schon angekommen, bei uns nicht so. Aber auch so dieses ganze Thema Berühren und Streicheln. Also natürlich hat meine Mutter mich in den Arm genommen und geküsst, aber ich glaube nicht, dass es zu der damaligen Zeit irgendwie in meiner Mutter drin gewesen war, meinen Körper zu streicheln, ne? Weil das dann einfach wieder so in der Denkweise einfach, das hat man nicht gemacht, ne? Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil wir einfach diese Berührung auch einfach brauchen, um uns weiterzuentwickeln, ne? Also einmal natürlich auf der emotionalen Ebene, aber letzten Endes diese ganzen Berührungen, das darf man mal gar nicht unterschätzen, was da passiert. Also es unterstützt also unser komplettes Wachstum und unsere Gehirnfähigkeit und so weiter und so fort, weil wir einfach dann Hormone auch ausschütten. Ne? Also bei bestimmten Berührungen wird zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei den Kindern bleiben, einfach Oxytocin ausschütten und das ist das allerbekannte Kuschelhormon. Ne? Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Wenn wir das viel ausschütten, ne, oder beziehungsweise unsere Kinder viel ausschütten, das ist ein Glückshormon, ne, und das gibt uns aber auch wieder innere Sicherheit, Zufriedenheit. Und da profitieren natürlich beide von, ne? Also die Kinder, die verknüpfen das irgendwann mit diesen Berührungen. Deswegen sage ich, wir müssen immer schauen, dass wir bestimmte Rituale haben, wenn wir massieren, dass die Kinder das wiedererkennen, bestimmte Bewegungen, bestimmte Streichungen und auch bestimmte Intensitäten der Streichung, weil sie dann einfach direkt irgendwann merken, wenn da eine gewisse Regelmäßigkeit hintersteht, ah, jetzt kommt das und das wieder. Und dann wird automatisch vom Gehirn letzten Endes Oxytocin ausgeschüttet. Und da wollen wir hin. Und genau das passiert aber auch bei der Mutter, weil wenn die Mutter sich letzten Endes darauf einlassen kann, dann schüttet sie auch eben diese Glückshormone aus. Und das ist das, was wir in unserer heutigen Zeit ja gerne haben wollen. Wir wollen mehr Glückshormone haben. Was wir alle immer zu genug haben, sind Stresshormone. Ja, also Cortisol und Adrenalin können wir alle wundervoll ausschütten, weil wir immer noch von A nach B rennen, weil wir ständig irgendwie am Tun und am Machen sind, irgendwelche Aufgaben hinterherjagen. Aber was heute so verschluckt geht in der heutigen Zeit, ist halt eben, dass wir auch Ruhe- und Entspannungsmodus brauchen, dass wir einfach die Waage brauchen. Ja? Und die Zeit nehmen wir uns gerade als Mütter, gerade in den ersten Jahren, fast gar nicht. Und das kann uns krank machen. Ja? Das ist tatsächlich so, das macht uns krank, das bringt unser Hormonsystem durcheinander, das bringt unser Nervensystem durcheinander. Und wenn wir unseren Kindern das von Anfang an vorleben, dass zum einen diese Berührungen wichtig sind, dass das schön ist, dass Nacktheit auch normal ist, ne? Natürlich, die sollen auch irgendwann in die Pubertät gehen, keine Frage, da wollen wir sie nicht mehr massieren, ne? Dann können wir den Kindern aber auch so weiterhin vorleben, okay, geh auf deinen Körper ein, ne? Spür in dich rein, was ist denn gut für dich, was tut dir gut? Und dann aber auch weiter, wenn die Kinder älter sind, einfach auf der emotionalen Ebene die Gefühle begleiten und sagen, wie geht es dir denn gerade? Und kannst du deine Gefühle benennen? Wie fühlt sich das an, ne? Und dass wir so einfach wirklich die Kinder auch dann in den jungen Jahren begleiten. Und das auch so ein Punkt, wo ich eben nochmal sehr darauf eingehe in der Mütterpflege, dass ich sage, bei uns ist es früher oder in meiner Kindheit oder auch in der Kindheit meiner Eltern, sind Gefühle mal abgesprochen worden. Ne? Dann hieß es immer, wein doch nicht oder heul doch nicht oder es ist doch nicht so schlimm. Letzten Endes haben wir beigebracht bekommen, dass das nicht richtig ist, wie wir uns in dem Moment fühlen. Und ich bin da immer ein ganz, ganz großer Freund von, dass die Gefühle alle da sein dürfen, dass die alle raus dürfen. Und das ist natürlich anstrengend, wenn dann da ein zwei- oder dreijähriges Kind sich auf den Boden schmeißt und schreit und seinen Ärger kundtut. Aber letzten Endes tun wir dem Kind den Gefallen, wenn wir diese Gefühle zulassen, dass die da sein dürfen. Und wir müssen ja gar keine Lösung finden dafür, aber wir müssen es aushalten und begleiten. Und dann werden wir den Vorteil haben oder die Kinder werden einfach zu selbstbewussten Erwachsenen heranwachsen, die ja, die sich einfach selber spüren, die ein gutes Selbstwertgefühl haben, Selbstbewusstsein haben, die sich selber spüren und die dann auch einfach viel selbstsicherer durchs Leben gehen, wenn wir wirklich alle Gefühle begleiten. Ne? Und das eine kommt halt eben zum anderen. Wie gehe ich mit dem Säugling um? Und das fängt ja auch schon im Bauch in einer Schwangerschaft an. Ne? Bin ich gestresst in der Schwangerschaft? Wie gehe ich da irgendwie mit mir selber um? Das kriegen die Kinder ja schon eins zu eins mit. Ne?
Ich finde das so cool, wie du sagst, dass man die Gefühle benennen kann. Das klingt so klein eigentlich, aber ist eine riesengroße Sache, denn
Ganz groß.
tatsächlich mache ich das manchmal, dass ich Menschen, mit denen ich arbeite, hauptsächlich Klientinnen, die vielleicht Migräne haben, Kopfschmerzen, so in der Richtung habe ich das häufig schon gemacht, dass ich Menschen Listen habe zukommen lassen, auf denen Emotionen stehen, weil sie sich selber gar nicht richtig einordnen können. Ne? Man hat dann eine Wut, so, und das ist dann der Oberbegriff. Aber wo kommt denn diese Wut her? Warum bist du wütend? Was steckt denn dahinter? Ist es wirklich Wut oder ist es eher Enttäuschung oder ist es Traurigkeit oder ist es irgendwas Altes, was da getriggert wird? Ist es vielleicht Angst oder was auch immer? Und das finde ich so gut, wenn man wirklich ganz genau beschreiben kann, benennen kann, was es eigentlich ist, was ich da gerade spüre. Und wenn Kinder das schon lernen, ist es ein riesengroßer Vorteil für die nächsten Generationen, was so Nervensystemarbeit angeht. Ne? Ganz wichtig für die allgemeine Gesundheit. Also in meiner letzten Podcast-Folge habe ich über die positiven Gedanken gesprochen, was positive Gedanken mit deinem Nervensystem machen. Und ja, man kann nur wirklich hoffen, dass die nächsten Generationen da wirklich besser aufgestellt sind.
Ja, das ist auch so. Da würde ich auch noch mal gerne was dazu sagen und drauf eingehen. Also, das ist ja das, was ich auch ganz häufig höre. So, ja, meditieren, das kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Was muss ich denn da machen? Und dann sage ich mal, du musst da gar nichts machen. Das ist ja eben genau der Punkt. Du sollst ja mal gar nichts machen. Und das fällt ja den meisten ebenso schwer, mal gar nichts zu machen. Und ich kenne das von mir selbst. Es gibt auch Situationen, wo ich merke, ich kann es heute nicht. Es geht heute nicht, ne? Und dann muss man sich auch nicht quälen. Aber letzten Endes ist es eben so, dass wir in der Meditation wirklich einfach ja nur mal spüren wollen und mal in den Körper reinhören wollen. Ne? Wie fühle ich mich gerade? Wo fühlt sich denn was und wie mein Körper an? Das ist Meditation oder sich einfach mal nur auf seinen Atem zu fokussieren. Und letzten Endes war für mich also ich habe ein großartiges Buch gelesen, das ist eine ganz große Empfehlung, Du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza, der wirklich dann mal so darüber auch berichtet, was machen deine Gedanken mit dir, mit deiner Persönlichkeit und was hat das für einen Einfluss auf dein Leben? Ja, weil unsere Gedanken, die machen einfach ganz viel. Wenn ich morgen schon aufstehe und sage, der Tag wird scheiße, dann wird der scheiße. Ne? Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so ausdrücke. Aber wenn ich versuche auch einfach mal, es gibt immer zwei Seiten, ne, der Medaille. Und natürlich sind manche Dinge im Leben nicht so schön, aber ganz häufig stellt sich irgendwann mal, auch wenn man es in dem Moment noch gar nicht weiß, dann auch noch mal die positive Seite da. Für irgendwas ist alles immer gut.
Ja, selbst wenn man es in dem Moment eigentlich nicht versteht, aber hinterher hat man vielleicht einfach was draus gelernt, macht es dann beim nächsten Mal anders, reagiert anders oder ja, ich denke halt auch häufig an meine Kindheit zurück oder an so Situationen, wo ich so dachte, ach, das wäre doch schön gewesen, so und so zu handeln. Aber hinterher kann man ja sagen, ist man immer schlauer. Also A, man hat auf jeden Fall was mitgenommen aus der Situation. Und ich denke immer, meine Eltern und auch ich als Mutter haben in der Situation nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, ne? Und deswegen Gedankenkreisen, um jetzt da nochmal kurz auf dieses negative, positive, ach, hätte ich doch mal und ne, es wäre so gut gewesen, das und das und da habe ich es irgendwie vermasselt. Es bringt ja nichts, außer dass du dich negativ mit irgendwas beschäftigst, was du eh nicht mehr ändern kannst. Ne? Deswegen hier und heute bewusste Entscheidungen treffen, das ist mir auch immer so wichtig, meinen Kundinnen und meinen Patientinnen mitzugeben, ne? Was gestern war, okay, das war gestern, aber machen wir es doch heute besser, machen wir es doch heute anders, entscheiden wir uns aktiv dafür, irgendwas zu verändern. Ne? Und wenn ich mich heute aktiv dafür entscheide, nicht rauszugehen, weil es einfach regnet wie Hulle, dann habe ich es aber aktiv getan und habe einmal kurz darüber nachgedacht, gehe ich raus oder nicht. Und beim nächsten Mal gehe ich dann aber raus. Ne? So, einfach aktiv dranbleiben, finde ich. Und häufig ist diese Vorstellung, um jetzt mehr mal ganz kurz auf mein Feld einzugehen, von gesund werden, ja die, dass man irgendwas tut, irgendwas einnimmt oder eine Kur macht oder kurz in irgendeine Reha fährt oder so. Und dann kommt man wieder und dann ist man gesund. Und dann kann man aber das Leben so weiterführen, wie es denn vorher gewesen ist, ne? Und dieses, was du ja auch privat machst, das ist ja einfach dieses tägliche bewusst dafür entscheiden, gesund zu sein.
Ja, genau. Und das ist auch nochmal gut, dass du das so sagst, ne? Weil das ist ja genau das Thema, was wir, ich weiß gar nicht, ich bin vor 2 Jahren, glaube ich, zu dir gekommen, ne? Was ich ja für mich selber einfach auch immer als Thema hatte, ist so dieses bewusste Leben, ne? Und also ich habe vorher überhaupt nicht so gelebt, wie ich jetzt lebe, ne? Und ja, du bist du übrigens auch mein großes Vorbild in allen
Vielen
Techniken,
Dank.
die du da so immer teilst, ja? Also ich kann da immer noch sehr, sehr viel lernen, obwohl ich da selber für mich, glaube ich, schon viel weiß, ne? Aber es gibt einfach so, so viele Themenbereiche, wo man selber zu seiner Gesundheit beitragen kann. Und ich sage auch immer wieder, wir haben unser Leben selber in der Hand und unsere Gesundheit haben wir selber in der Hand. Und das ist ja auch das, was du sagst, ne? Dass wir eben nicht die Wunderpille schlucken sollen. Und die wird es auch nicht geben, die Wunderpille. Die wird vielleicht in dem Moment helfen, aber was ist langfristig gesehen, ne? Und die Frage hast du mir auch irgendwann mal gestellt, ne? Was ist denn dein Ziel? Wie willst du denn gesundheitlich aufgestellt sein? Wie soll es dir denn mal gehen? Ne? Und dann gucken wir, wie wir uns da irgendwie auf dem Weg mit hinmachen. Ne? Und das ist doch
Genau.
der Punkt. Es ist ja der Prozess, der auch dahinter steht und nicht irgendwie so die Sache, ich komme jetzt zweimal zu dir in die Praxis und dann komme ich nie wieder und dann bin ich geheilt. Sondern wir wollen ja einfach irgendwie unser Leben so gestalten, ne, unsere Gesundheit so gestalten. Da gehören aber alle unsere Umstände mit dazu. Das finde ich bei deiner Arbeit so großartig, dass du so groß und ganzheitlich denkst, weil wir werden nicht gesund, nur weil wir irgendeine Medizin genommen haben. Wir werden gesund, weil wir auf uns achten, weil wir unseren Stress reduzieren, weil wir bewusst leben, weil wir Dinge tun, die uns Freude bereiten, weil wir uns gesund ernähren. Ja, jetzt kann man wieder weiterzählen,
Genau.
ne?
Ja, weil
Also.
wir Beziehungen aktiv gestalten, ne? Partnerschaft
Genau.
aktiv gestalten, die Beziehung zu uns, zu unserem Körper aktiv gestalten. Ich habe neulich über eine, ja, das positive Gestalten, wenn man etwas negativ betrachtet, ne? Seinen Körper zum Beispiel. Ja? Wenn ich immer sage, mein Körper ist scheiße, weil das und das nicht funktioniert und das ist auch schlecht. Auf Dauer kann das wirklich unser System, also unsere einzelnen Zellen beeinflussen und verändern. Ja, das fällt dann in die Epigenetik. Auch davon habe ich in der letzten Podcast-Folge gesprochen, dass es einfach ja unser Genom letztlich irgendwie verändern oder beeinflussen kann, so dass die Zellen sich nicht mehr gut regenerieren oder nicht mehr gut reproduzieren und daraus kann sogar Krebs entstehen. Also
Aber da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele Bücher, die man dazu auch lesen kann, dass man auch sagt, okay, bestimmte Krankheiten oder auch bestimmte Organe melden sich bei bestimmten Traumata oder bei bestimmten Gefühlen, die sich da einfach aufgestaut haben, ne? Aufgestaute Energie, aufgestaute Gefühle. Und dann sagt man ja, okay, wie gesagt, da bin ich jetzt schlechter drin, das irgendwie aufgestellt, aber dass man sagt, okay, wenn sich die Niere meldet, dann sagt man, oder wenn sich die Leber meldet, dann, ne, ist das irgendwie dem zugrunde, ne, das Gefühl oder die Erfahrung, ne, oder das Bedürfnis, was immer unerfüllt war, ne, so sagt man das, also das kenne ich auch, ne, und
definitiv.
ja,
Das ist die traditionelle chinesische Medizin und da gibt
ja.
es ganz klare Aussagen auf jeden Fall. Also Leber und Galle ist ja die Wut zum Beispiel. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht und witzig, dass du gerade Niere angesprochen hast, denn das ist meine nächste Podcast-Folge.
Ach
Also
ja,
zur
siehst
Niere. Also sehr,
du.
sehr
Gute
passend.
Überleitung.
Gute Überleitung, genau. Und häufig, und das wirst du auch kennen, ist es ja auch so, dass uns Krankheiten als Wegbereiter zur Veränderung für unser Leben dienen. Ne? Bei dir ist es ja auch so, gewiss so gewesen, bei mir definitiv auch riesengroß. Mein Bandscheibenvorfall, den ich mit 23 hatte, der hat eingeleitet, dass ich irgendwann mal zum Osteopathen gegangen bin, irgendwann gedacht habe, wow, was der da mit mir macht, das ist so grundsätzlich so ursächlich, also der arbeitet an meinem Körper genauso, wie er es spürt, also ganz intuitiv, aber auch er gibt mir genau das zurück, was ich brauche, um zu heilen. Ja, das war noch nicht aus meiner jetzigen Sicht auch noch nicht ganz ganzheitlich, weil er hat bestimmte Dinge, das hat ihn nicht interessiert, ist ja, ne, Osteopathie ist ja anders als jetzt eine ganzheitliche Naturheilpraxis zum Beispiel, aber ja, das hat mir irre geholfen und das hat mich dazu bewogen, meinen Beruf zu erlernen. Ja, und das ist ja eine richtige Berufung für mich. Genauso wie die Mütterpflege auch für dich? Fragezeichen.
Ja, Ausrufezeichen. Also, ich möchte eigentlich nichts mehr anderes machen, weil ich einfach sehe, was ich da mitgeben kann. Und selbst wenn ich da irgendwie nur so Kleinigkeiten irgendwie mit auf den Weg geben kann, wenn eine Mama nur drüber nachgedacht hat, irgendwie gehe ich jetzt irgendwie ins Bett oder gehe ich Wäsche waschen, dann hat sich da für mich schon irgendwie viel getan, weil ich glaube im Grunde, wenn ich das Wochenbett da bin, gehe ich da in der Regel auch schon raus und die Frauen haben eine andere Sicht auf sich und ihren Körper. Und das ist eigentlich so das, was ich sage, wir dürfen uns das wieder erlauben. Es ist für mich immer wieder so schön zu sehen, wie die Frauen sich einfach auch entwickeln oder auch, ja, wie die Stimmung sich verändert, ne? Wenn man dann irgendwo hinkommt oder jemand kennenlernt als Mutter, die dann einfach irgendwie in den ersten Besuchen oder auch in den ersten Treffen, auch in den Kursen, genau das Gleiche sagt, ich kann nicht mehr und ich bin so kaputt und ich weiß gar nicht wohin. Und dann fragt man einfach mal nach und sie können sich einfach mal, ja, öffnen. Also auch in diesen Frauenkreisen, so wie du das vorhin gesagt hast, das tut den Frauen unwahrscheinlich gut, wenn sie einfach mal wirklich erzählen dürfen, wie es ihnen geht und dass es kein Tabuthema ist. Weil ganz häufig ist es ja dann auch so, dass sie zum Beispiel auch bei den eigenen Eltern oder so in der Familie, in dem engen Umfeld, das auch nicht aussprechen dürfen, ne? Oder sich das nicht trauen, irgendwie auszusprechen. Ey, eigentlich bin ich jetzt total kaputt. Ich bin jetzt mal froh, wenn ich mein Kind mal nicht eine Stunde auf dem Arm habe, ne? Das tut denen unwahrscheinlich gut. Und siehst du, das wollte ich vorhin nämlich noch sagen, dass zum Beispiel auch so ein nicht ausgelebtes Wochenbett uns hormonell ja auch so begleitet, ne? Also wenn ich ja dann irgendwie einen Hormonhaushalt habe, der einfach durcheinander ist, was ja durchaus nach einer Geburt der Fall ist und der Körper eben nicht die Möglichkeit bekommt der Regeneration. und sich wieder richtig einzustellen, dass sich diese hormonellen Themen sich wirklich durchziehen können bis in die Wechseljahre. Ne? Also, dass ich dann extremste Wechseljahresbeschwerden habe, ne? Oder einfach auch Beschwerden, die ich sonst nicht gehabt hätte, wenn ich einfach schon als Mutter diese hormonelle Umstellung ja, gut durchgezogen hätte, sage ich mal, ne? Also, das ist halt einfach vielen nicht bewusst, was das alles für einen Rattenschwanz in sich trägt. Und auch nochmal auf deine Arbeit bezogen, ist natürlich auch der Energiefluss, ne? Das ist ja auch das, was wir den Frauen eben mental mitgeben wollen. Und das ist ja eigentlich deine Arbeit, ne? Kraniosakraler Rhythmus, dass wir sagen, okay, wir brauchen einfach auch guten, funktionierenden Rhythmus beziehungsweise einen Energiefluss im Körper. Und das hängt ja da genauso mit drin, ne?
Ja, das gehört auf jeden Fall da rein. Wochenbett ist einfach eine Zeit, wo sich so viel wieder neu organisieren darf und einfach wo man schauen muss, was brauche ich, wo man wirklich schauen muss, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich diese erfüllen. Und das ist so wunderbar, dass es dich dann gibt, die das unterstützt. Denn manchmal ist es einfach nicht so einfach, loszurennen oder jemanden loszuschicken. Besorg mir doch mal ein Tiramisu. Oder was
Ja,
auch immer
genau.
das Bedürfnis ist. Was ich gerade noch so gedacht habe, ist, da bin ich aber jetzt tatsächlich gerade erst drauf gekommen, auch wenn man bedenkt, dass das Wochenbett ja wirklich früher so war, dass man 6 Wochen mehr oder weniger im Bett gelegen hat oder überwiegend im Bett gelegen hat. Und wenn man heutzutage aber schon nach einer Woche aufsteht, um mit dem ersten Kind zum Turnen zu gehen und das Baby im Maxikosi liegt, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Organbewegung, ne? Ich denke gerade so, wenn der Beckenboden durch die vaginale Geburt, durch das ganze Gewicht des Babys und so weiter angegriffen im Sinne von einfach angespannt ist. Und da muss natürlich auch erstmal was passieren, dass die Muskeln dann auch wieder sich neu stabilisieren können, sich neu organisieren können und die Gebärmutter auch wieder regeneriert und sich zusammenzieht. Und plötzlich haben die Bauchorgane so viel Platz und müssen gucken, wo passe ich denn dahin? Ja, wenn man dann früher gelegen hat, war das eine ganz andere statische Situation. Und wenn man jetzt so sehr viel aufsteht, rumläuft und so weiter, das ist ja eine ganz andere Geschichte, ne? Ich meine, ich weiß gar nicht, was das so für Folgen haben kann. Ich denke eher so an Blasenschwäche, ich denke an Gebärmuttervorfall, an solche Geschichten. Tja, müsste ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr auf den Weg machen. Da gibt es ja ganz fantastische Leute, die viel mehr in Richtung Beckenboden arbeiten. Aber es ist ein interessantes Thema, ne?
Ja, Beckenboden, Rektusdiastase, ne? Genau, Blase, was du sagtest, ne? Wenn wir aber auch, wenn wir von der Bauchgeburt sprechen, Kaiserschnitt, also Kaiserschnittnarbe, ne? Wird ja alles in Mitleidenschaft gezogen, wenn ich nach einer Geburt so schwer hebe, ne? Also, letzten Endes sollte man ja dann auch wirklich nicht mehr heben als sein eigenes Kind. Und das dann eben, also wirklich erst nach dem Wochenbett, ne? Also beziehungsweise mehr dann, ne? Nach dem Wochenbett und eben im Bestfall, wenn wirklich die Rückbildung abgeschlossen ist, ne? Dass man einfach auch gar nicht so hohe Lasten trägt und so weiter, ne? Und alleine dieser Maxikosi, ich wollte das immer mal nachwiegen, wie das eigentlich, wie viel das wiegt, wenn man da ein Kind im Maxikosi hat. Ich weiß das gar nicht, aber die sind ja unwahrscheinlich schwer, die Dinger. Und vom Handling auch noch, ne? Und das sehe ich ganz häufig, ne? Dass dieses Ding so immer unter den Arm geklemmt wird und dann noch ein Geschwisterkind an der Hand, was dann an einem noch zieht, ne? Ja, das macht ganz, ganz viel mit unserem Körper, ne? Und wenn wir es jetzt nicht merken, unseren Beckenboden, irgendwann, wenn dann die Muskulatur noch mal ein bisschen schlaffer wird und das Alter voranschreitet, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir das irgendwann leider zurückkriegen, wenn wir da nicht gut auf uns aufpassen.
Ja, das ist auch so ein Faktor, ne? Irgendwann kommt es auch energetisch, was du schon sagtest, oder auch hormonell, ne? Es zieht sich durch bis in die Wechseljahre. Man merkt es halt nicht unbedingt heute, ne? Probleme, die wir heute haben, die haben vielleicht einen Beginn in unserer Kindheit oder haben schon Beginn irgendwann in unserer Jugendzeit, weil wir da mal irgendwann vom Pferd gefallen sind oder was auch immer irgendwie, ne? Das wissen viele Leute nicht oder bedenken es nicht oder das ist ja ungeklärt, ne? Klar, wenn es ein Unfall ist, man knickt um und der Fuß tut weh oder das Knie ist verdreht, ist es ganz logisch. klarer Zusammenhang, aber viele, viele Probleme auch im weiblichen Zyklus sind ja einfach schon durch frühere Geschichten entstanden, ne? Wie zum Beispiel, wenn man lange Jahre die Pille genommen hat, dann hat ja auch Auswirkungen auf die Wechseljahre später. Ja, sehr spannend. Magst du noch was zu den Kursen erzählen? Was machst du eigentlich Kur für Kurse? Was bietest du an und wo gibst du die Kurse?
Also, ich biete zwei Kurse an, eben einmal Babymassage, da habe ich ja vorhin schon so ein bisschen was erzählt darüber. Und dann biete ich aber noch einen Kurs an für Babys ab 6 Monate. Und da ist es so, dass es da tatsächlich so ist, dass da ein bisschen die Mütter im Vordergrund stehen. Auch wenn das Babys, das heißt, die Babys erstes Lebensjahr, der Kurs. Also ich nehme dann Kinder ja bis kurz vorm ersten Lebensjahr. Und genau, da ist es eigentlich so, dass wir schon ein bisschen mehr Fokus auf die Mütter setzen. Ich mache natürlich trotzdem mit den Kindern Fingerspiele und wir singen auch. Wir machen immer ein Begrüßungs- und ein Abschiedslied und wie gesagt, mal ein Fingerspiel oder ja, so unterschiedliche Themen. Und es gibt auch immer Spielanregungen. Das heißt, ich gebe immer irgendwie was mit, was die Familien zu Hause mit den Kindern machen können, was gerade so ja, in dem Alter sozusagen auch dran ist, ne? Oder was so dran kommt demnächst. Und ich bin immer so ein Freund davon, auch irgendwie Spielangebote zu machen von Dingen, die man zu Hause hat. Also ich habe da nicht irgendwie fancy Spielzeug, sondern ich baue da selber irgendwas oder ja, benutze da irgendwelche Sachen, die, wo ich sage, okay, das ist jetzt im Säuglingsalter wertvoll, aber letzten Endes zieht sich das durch die ganze Kleinkindzeit, ne? Oder manche Dinge benutzen meine Kinder heute noch, aber halt anders. Ne? Und deswegen sage ich immer, schafft euch nicht so viel Spielzeug an. Letzten Endes ist es super, wenn wir die Kreativität der Kinder auch fördern, dass sie auch überlegen, was sie mit den Sachen noch machen können. Also das mache ich schon, ne? Dass bestimmte Spielanregungen auch da sind. Aber wir gehen, wie gesagt, auch sehr auf die Mütter und auf die Familien ein. Das heißt, wir haben auch immer ein Gesprächsthema. Ich frage also vorher ab in der ersten Stunde, was interessiert euch denn, ne? Was drückt euch denn auch, ne? Und also da sind auch Themen dabei, wie wir sprechen einfach über Verhütung, wir sprechen über Elternsein, Paar bleiben, wir sprechen grundsätzlich über das Thema Mutterschaft. Was hat das mit dir gemacht als Mutter? Genau, und wir machen da eigentlich auch immer irgendwie eine Entspannungstechnik, ne? Ich tease das dann immer so ein bisschen an, weil wir natürlich in so einer Stunde nicht die Möglichkeit haben zu sagen, wir machen hier 20 Minuten Entspannung, das geht natürlich nicht, weil wir die Kinder ja haben, aber zumindest mal in so unterschiedliche Übungen mal reinzuschnuppern, dass dann die Frauen für sich selber sagen können, so hat mir gefallen, kann ich mich selber vielleicht mal damit beschäftigen oder nee, das ist gar nichts für mich, aber dann weiß ich es zumindest. Ich kann aber sagen, wenn ich aus meinem Kurs ein, zwei Übungen mitgenommen habe, wo ich selber sage, das lese ich mal nach und beschäftige mich damit, dass ich das in meinem Alltag irgendwie integriert bekomme oder auch einfach so Anregungen, weil dann viele Frauen auch sagen, ich habe keine Zeit für Beckenbodenübungen, ne? Und dann sage ich, ja gut, okay, dann verknüpfe es doch, dann verknüpfe es mit Staubsaugen, ne? Oder verknüpfe es mit an der Ampel stehen. Das machen ja ganz viele, ne? Rote Ampel beim Zähneputzen, genau, dass man sagt, okay, da mache ich mein Beckenbodentraining und immer wenn ich dieses Ding ausführe, dann ist der Beckenboden dran, zum Beispiel. So, da über solche Sachen sprechen wir. Genau, also es ist auch weit gefächert und es ist auch nicht immer das Gleiche, muss ich sagen. Also, weil ich mir natürlich auch die Gruppe angucke. Also ich habe gerade jetzt auch eine Gruppe gehabt, mit denen habe ich einfach mal getanzt, da haben wir uns geschüttelt. Also, und da muss man auch immer gucken, irgendwie, wo ich so selber sage, okay, mit wem kannst du das denn machen? Ne? Wer hat da Lust zu und so, ne? Also, es ist auch sehr, sehr ganzheitlich. Na, also wir sprechen über sehr, sehr viele Themen, die sich die Frauen eben aber auch selber wünschen. Und wir gucken aber, dass die Kinder eben in einer krabbelsicheren Zone sind, dass sie genug oder gut beschäftigt sind und dass die Mamas, manchmal haben sie auch Papas dabei, finde ich auch immer großartig übrigens, wenn die Papas kommen, dann aber eben noch sagen können, okay, ich habe heute aber aus dem Kurs auch mitgenommen, dass ich das und das Fingerspiel mit meinem Kind machen kann, dass wir bei einer Babymassage zum Beispiel zum Abschluss immer das und das Lied singen können, ne, dass die Kinder das wieder verknüpfen, dass wir wieder Routinen einbauen. Aber eben auch der große Austausch unter den Frauen und dann unter den Familien. Und das ist eigentlich so das, was die Mütter mir immer wieder zurückspiegeln, dass denen das so gut tut, dieser Austausch mit anderen, weil wir natürlich auch teilweise über ganz prägnante Themen sprechen und über ganz heiße Themen auch, was natürlich auch in diesem Raum bleibt. Das muss man halt immer wieder sagen. Alles, was da besprochen wird, bleibt in diesem Raum. Und da kommen jegliche Themen auf den Tisch, von der Sexualität bis zum ich habe keine Ambition mehr zu stillen, ich will das nicht, aber alle sagen, ich muss weiterstellen. Also wir sprechen wirklich über solche Themen. Ich sage immer, alles hat da Raum und alles darf da sein.
Ja, sehr
Genau.
schön. Sehr schöner Abschluss eigentlich auch fürs Gespräch. Ich würde dich gerne noch fragen, wo man dich findet. Also Menschen, die unseren Podcast jetzt hier hören, wo findet man dich?
Also meine Kurse gebe ich in Rheinfeld. Kennen wahrscheinlich die wenigsten, liegt zwischen Bad Oldesloe und Lübeck. So, wenn ich die A1 hochfahre, da gebe ich meine Kurse. Und ansonsten findet mich auf meiner Webseite www.melanieeiche.com oder auf Instagram mütterpflege-melanieeiche.
Ja, sehr schön. Werde ich natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Kurzer Recap. Ich finde, Mütterpflege ist was ganz, ganz Tolles. Hätte ich mir damals auch gewünscht. Also toll, dass es dich gibt und deine Mitstreiterinnen gibt und gerne mehr davon. Danke, dass du jetzt heute hier warst und das vorgestellt hast. Und jetzt zum Kurs noch einmal, was du gesagt hast mit diesen Entspannungsübungen und so. Das ist so, so, so mein Thema. Alles, was man für sich zwischendurch mal einbauen kann, selbst wenn du dich nur für eine Minute flach auf den Boden legst, einfach mal deinen Körper spürst und wahrnimmst und drei tiefe Atemzüge mal in den Bauch nimmst. Selbst das ist eine Entspannungstechnik, das ist Selfcare im Alltag für
Genau.
mich. Ja.
Genau. Und wenn wir das am Tag hinkriegen, fünfmal eine Minute, dann haben wir schon ziemlich viel getan.
Ganz genau. Sehr schön. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch, Melanie.
Sehr gerne, Emilia.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Alle Links zu dieser Folge und meine Webseite findest du in den Shownotes. Und denke daran, Ich-Momente und Selfcare im Alltag sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Indem wir uns regelmäßig Zeit für uns selbst nehmen und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir unsere Energie aufladen und unserem Körper und Geist Ressourcen schenken, um körperlich und emotional gesund zu bleiben. Finde deine eigenen individuellen Praktiken und Routinen, die für dich am besten im Alltag funktionieren und dir gut tun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viele gelungene Ich-Momente.